Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute Gemeinschaft haben dürfen und auch über die gut besetzten Reihen freue ich mich ganz besonders. Ich möchte heute aus Psalm 73 predigen. Für uns als Gemeinde kein unbekannter Psalm. Wir haben mehrmals schon darüber gehört. Und heute werden wir uns wieder mit diesem persönlichen Gebet von Asaf beschäftigen. Psalmen sind Lieder und Gebete, von denen wir sehr, sehr viel lernen können über unsere Beziehung zu Gott und wie wir unsere Beziehung zu Gott ausdrücken können, worüber wir mit Gott letztlich reden können. Und heute geht es um Psalm 73. Das sind Verse, die von Verzweiflung und Hoffnung sprechen. Das erste Wort nach der Luther-Übersetzung ist doch ein bisschen sperrig. Es fängt nämlich an, dennoch gut zu Israel ist Gott. Dennoch gut ist Gott zu Israel. Und da fragt man sich gleich mal, was war denn? Was war denn da überhaupt vorher gewesen? Und das ist das Spannende an diesem Psalm 73, dass er zunächst mal gar nicht so hoffnungsvoll anfängt, sondern dass das ein Gebet von jemand ist, der ziemlich tief in der Krise steckt und sich selber fragt, wo ist denn jetzt Gott? Wo finde ich Gott? Und deshalb auch die Sätze von Luther. Gott ist dennoch Israels Trost. Luther hat das ja übersetzt aus dem Hebräischen. Gott ist dennoch Israels Trost. Dieses dennoch ist drin, weil Luther vom Ende her gedacht hat. Deshalb haben wir diese Formulierung. Dennoch gut ist Gott zu Israel. Der Psalm fängt sehr, sehr positiv an und er hört übrigens auch sehr, sehr positiv auf. Und die Fragen an uns, die sich uns stellen, nach dieser kurzen Einleitung, ja, was ist denn gut für uns, was ist gut für mich, wo finde ich überhaupt das Gute in diesem Gebet vor dem Hintergrund von großer Verzweiflung und vieler, vieler Klagen? Wir können diesen Psalm einordnen unter dem Begriff Klagepsalm, ein Psalm der Klage, wo Leute mit Gott darüber reden, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie Fragen haben, dass sie Zweifel haben, dass sie in Problemen stecken, dass sie Anfechtung erleben, dass sie Kämpfe durchzustehen haben und dass sie das dann ganz offen Gott sagen und dann irgendwie durchringen können zu Gott hin mit diesem Gedanken, dennoch möchte ich das nicht alleine lösen. Ich möchte irgendwie dich, Gott, erleben in meinen Fragen, Kämpfen und in meiner Verzweiflung. Und am Ende von diesem Psalm 73 steht eben, wie gesagt, nicht die Klage, sondern die Hoffnung. Auch zwischendurch in diesem Psalm gibt es Lichtblicke. Viele, die die Lutherbibel lesen, die wissen diese Verse auswendig. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich mit deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Aber ich will jetzt das Ende nicht vorwegnehmen. Bis dahin, um dahin zu kommen, dennoch bleibe ich stets bei dir, ist es nämlich ein Weg, der nicht so einfach ist. Für den braucht man Geduld und Ausdauer. Beten ist manchmal durchringen und kämpfen zu Gott hin, bis man die Begegnung mit Gott erlebt. Ja, wenn wir jetzt über diesen Vers hinausgehen, den ich gerade gelesen habe, diesen Vers 1, dann merken wir, hier ist jemand, der fast am Leben verzweifelt. Hier ist auch jemand, der mit Gott hadert und der Gott ganz, ganz viele Fragen stellt, und zwar mit Ausdrücken, wo man sich fragt, darf man denn so mit Gott reden? Bitte schön, das ist doch nicht ehrfürchtig genug. Darf man so überhaupt reden mit Gott? Darf das überhaupt in der Bibel stehen? Sowas, was habe ich eigentlich davon, wenn ich glaube, darf das in der Bibel stehen? Diese Fragen, diese Zweifel, was nutzt mir überhaupt der Glaube? Und an dieser Stelle will ich jetzt mal den einleitenden Text lesen, Psalm 73. Wie gesagt, wir haben das schon mal gehört seit Januar, aber ich lese trotzdem die Verse 2 bis 16 nach der Hoffnung für alle, wo diese Fragen und Zweifel zum Ausdruck kommen. Psalm 73, Vers 2 bis Vers 16. Asaf schreibt hier: Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Ich hätte beinahe an Gott gezweifelt. Ich hätte fast meinen Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen: Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte, schreibt er. Und war es umsonst, dass ich mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Und dann schreibt er: Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Jeder Tag wird mir zur Qual. Man könnte hier auf Depression oder depressive Verstimmungen hinweisen. Und dann versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen so schlecht geht. Aber das war viel zu schwer für mich. Also es sind hier ein Haufen von Fragen, die da Gott entgegengeschleudert werden. Warum geht es dem Bösen so gut und mir, der ich mit Gott lebe, geht es so schlecht? Warum ist das Leben manchmal so ungerecht? Warum muss ich das ertragen, was ich gerade ertrage? Und wir merken, dass solche Fragen sind gar nicht so weit weg von uns. Vielleicht kannst du einen Moment mal darüber nachdenken, wann es dir zum letzten Mal so gegangen ist, dass du auch gezweifelt hast an Gottes Fürsorge für dich, für dein Leben. Denk mal darüber nach, vielleicht auch, wo dir selber mal was Schlimmes passiert ist und du es nicht verstanden hast, nicht einordnen konntest. Oder in der Familie ist was Tragisches passiert, was du nicht verstanden hast und nicht verstehen kannst. Und auch im Gegenteil, weil etwas passiert ist, was du dir unbedingt erhofft hast, ist es nicht eingetreten, weil etwas nicht passiert ist, was du dir sehr erhofft hast. Und du wartest immer noch darauf, dass Gott deine Gebete erhört. Und du fragst dich, wann tut denn Gott endlich was? Weil du einfach nicht verstehst, warum er so handelt, wie er handelt. Vielleicht auch, weil dir jemand gute Fragen stellt über den Glauben, die du nicht beantworten kannst, oder ein ganz anderer Grund auch, wo du dich fragst, lohnt es sich denn wirklich mit Gott zu leben? Das sind so Zweifel, die immer wieder mal an uns nagen. Und manchmal wird aus dem Zweifel auch eine Verzweiflung, ein Kampf und die Frage immer wieder, ja, wo ist denn der gute Gott in meinem Leben? Wir danken Gott ja oft für gute Dinge, die nehmen wir auch hin. Ich denke, fast jeder hat heute für die Sonne gedankt, zumindest ich. Das nehmen wir ja alles manchmal hin. Aber wenn das im Leben nicht so klappt, nicht so funktioniert, dann tun wir das ein bisschen auf die Seite und denken gleich, da ist jetzt Gott nicht so zuständig für einen Autounfall. Und dann wird das Schlechte, Unangenehme schnell auf die Seite geschoben. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel jemand verunglückt, ohne dass man wirklich einen Sinn erkennen kann, dann wird darüber philosophiert und nachgedacht. Ach, vielleicht will Gott ihm einen Denkzettel verpassen oder sonst irgendwas. Oder wenn jemand aber wiederum schwer krank wird und trotz Gebet der Gemeinde und Handauflegung der Ältesten stirbt dieser Kranke. Das sind nicht erklärbare Geschehnisse. Es passieren Dinge, wo man ehrlich sagen muss, ich verstehe da Gott nicht. Ich kann es einfach nicht begreifen, warum er das alles zugelassen hat. Man könnte vielleicht doch ein schöneres Leben haben ohne Gott. Als ich Gott nicht hatte, war es vielleicht manchmal doch etwas schöner. Niemand hat mir auf die Finger geguckt. Oder erwartet Gott nicht einfach zu viel von mir, wenn er sagt, du sollst alles andere aufgeben, du sollst mich viel wichtiger nehmen als deine Familie. Und viele Missionare, die auch hier sitzen, von den USA gekommen, haben vieles aufgegeben und hinter sich gelassen. Und dann fing es hier mit den Schwierigkeiten an. Und manchmal die Zweifel, die da nagen, warum ist das alles denn so schwierig? Und darf man mit diesen Fragen zu Gott kommen? Oder sind das Fragen, die uns von Gott distanzieren? Oder dürfen wir mit diesen Fragen zu Gott kommen? Der Psalm 73 zeigt uns, dass es gut ist, mit solchen Fragen zu Gott zu kommen. Und er zeigt uns auch, wie wir diese Fragen mit Gott durchringen, durchkämpfen können, damit wir nicht in der Verzweiflung stecken bleiben, sondern dass wir wirklich durchkommen zur Hoffnung, dass unser Leben so sprüht von Hoffnung. Ich habe drei Punkte zu dieser Predigt. Ich meine drei Schritte von dem Weg, auf dem Weg von der Verzweiflung zur Hoffnung. Der erste Schritt ist zunächst einmal der, Gott Einblick zu geben in die Seele. Asaf gibt hier Gott Einblick in die Tiefen seiner Seele, das heißt in die Tiefen seiner Gefühle. Ich habe das ja vorhin gelesen, diese ersten 16 Verse aus Psalm 73. Da nimmt der Beter absolut kein Blatt vor den Mund, sondern er sagt, lieber Gott, ich sage dir das mal, wie es in meinem Herzen jetzt aussieht und ich mache da keine Mördergrube draus. Und man fragt sich da wirklich, will das Gott alles so genau wissen? Will er das alles so hören? Müsste man nicht ganz schnell ein paar fromme Antworten finden, um diese vielen Fragen zuzudecken? Oder jemand kommt vielleicht und sagt, aber so lässt sich doch nicht beten, tu das bitte nicht. Du kannst doch Gott nicht die ganzen Vorwürfe machen, dass es dir schlecht geht und den Gottlosen so gut geht. Ich weiß, manchmal betet man so, wie man eigentlich nicht beten sollte. Ich kenne auch solche Gebete, schimpfend, klagend, ärgerlich, weinend, unsortiert. Wir Menschen können das nicht immer ertragen, wenn jemand jammert. Aber ich glaube, Gott kann das sehr wohl ertragen, wenn unser Gebet zu einem Jammern und Klagen wird. So war das auch beim Hiob, einer, der recht fromm lebt. Hiob hat eine gute Beziehung zu Gott und dann geht vieles kaputt in seinem Leben. Er verliert quasi alles, Haus, Hof, Tiere und Kinder. Und Hiob schleudert seine Wut Gott entgegen. Und dann kommen die gut meinenden Freunde, die setzen sich zum Hiob hin, halten das ganze Leid 7 Tage mit ihm aus. Aber später dann sind sie wieder bei ihm und sagen, pass mal auf, Hiob. Ich will dir das mal alles erklären. Wenn du die Bibel richtig lesen würdest, würdest du sofort verstehen, warum das alles so sein muss. Dann würdest du sofort ein System dahinter erkennen, dass das so sein muss. Und dann gibt es hier eine Erklärung, da eine Erklärung. Und Hiob sagt, ich will doch eure Sprüche gar nicht alle hören. Ich will das nicht alles hören. Ich will jetzt erstmal Gott mein Leid teilen. Ich will es ihm klagen. Ich will mein Herz ihm öffnen und ihm sagen, wie es mir wirklich geht. Und ich denke auch am Ende, sagt Gott, Hiob, du hast das Recht, dass du so mit mir redest. Auch Asaf hatte das Recht, so Klartext mit Gott zu reden. Gott sagt immer, du hast Recht mit dem, was du empfindest. Das, was du empfindest, wo dich kein Mensch versteht, das darfst du mir sagen. denn ich, Gott, verstehe dich ja durch und durch. Also zunächst mal Einblick gewähren als ersten Schritt, um von einer Verzweiflung, von einem Frust, von einer Trauer, von einem Zweifel zur Hoffnung zu finden. Wie sieht das bei mir aus? Packe ich das? Traue ich mich das? Wir haben ja das stille Kämmerlein, wo wir das wirklich praktizieren dürfen und sagen wir auch ehrlich vor Gott, ja, ich kenne diese Gedanken und diese Fassungslosigkeit und diese Wut, und die will ich jetzt nicht fromm verdrängen. Und dann auch zu sagen, ich möchte mit Gott wirklich darüber reden und ich will sie vor ihm ausbreiten. Ich glaube, das, was wir nicht offen auf den Tisch legen, das werden wir irgendwo in die Vorratskammer unseres Herzens dann verstauen, und dann gärt es da drin und dann fängt es an zu faulen und es wird bitter in der Seele. Und das sehen wir auch in diesem Psalm 73, die Neigung, die Gefahr, dass er bitter werden könnte, dieser Asaf. Ich bin davon überzeugt, dass Gott von uns keine fromme Tapferkeit erwartet, nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, Gott ist daran interessiert, was dich schmerzt, denn ein Vater ist er normalerweise daran interessiert, was schmerzt. Und so ist es auch der himmlische Vater. Und Gott kann das gut ertragen, wenn er von uns hört, was uns wurmt, was uns stinkt, was uns nicht passt, worüber wir aufgebracht sind. Und das ist auch wichtig für die Seelsorge. Besser ist es auch mal einem Ratsuchenden zu sagen, ja, ich verstehe hier Gott auch nicht. Ich kann auch nicht begreifen, warum kleine Kinder dort in Syrien und im Nordirak verhungern und krepieren. Da verstehe ich Gott auch nicht, warum ein lieber Gott sowas zulässt. Auch diese Dinge auch mal in der Seelsorge mit Ratsuchenden teilen und ganz offen darüber zu sprechen, dass man als Seelsorger kein Guru ist und alles weiß und für alles eine Erklärung hat. Und darum geht es auch Gott gar nicht. Es geht darum, Einblick zu geben für den Leidenden, für den, der leidet, in das Innenleben. Gib Gott mal Einblick darüber, wie es dir geht mit dem Verlust, mit dem Unfall, mit der Krankheit, mit dem Todesfall in der Familie, auch mit der Trennung in Ehe und Verwandtschaft und Familien. Sei ehrlich vor Gott und auch mit anderen darüber, wenn möglich, und frisst diese Dinge nicht hinein und versucht diese Dinge mit anderen zu teilen. Such dir jemand nach dem Gottesdienst und frage ihn, hast du mal Augenblick Zeit? Es geht mir nicht so, wie ich immer den Eindruck erwecke. Und sprich darüber, was du gerade Schwieriges durchmachst, und kommt ins Gebet miteinander. Gib Gott und gib eventuell auch anderen Seelsorgern Einblick in dein Seelenleben, in das, was du durchlebst. Und das Zweite, sehr, sehr wichtig, ist jetzt eben der Weitblick. So gut es jetzt ist, die Dinge offen Gott zu sagen, auf den Tisch zu legen und anzuschauen, so wenig hilft das, wenn wir dann unseren Blick auf den Problemen lassen. So wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Das sitzt dann dauernd da. Und wenn wir dann unsere Gedanken kreisen lassen um diese Fragen und Zweifel, die uns dann schlussendlich erstarren lassen, wie ein Kaninchen vor der Schlange. Und dann kommen wir einfach nicht weiter. Dann nehmen wir zwar die Dinge wahr, und das ist auch gut so, aber wir möchten ja irgendwie da rauskommen. Wie geht es denn weiter dann? Wir denken oft, der nächste Schritt ist die Erklärung. Begreifen, warum das so ist. Und das wird uns dann irgendwie helfen, wenn ich endlich mal verstehen könnte, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und dann wird es mir bestimmt besser gehen. Das ist ein Irrtum. Denn Psalm 73, Vers 16 sagt, als ich es begreifen wollte, war es mir zu schwer. Also für ihn war es ja nicht die Lösung, dass er es nun endlich verstanden oder begreifen kann, sondern er sagt ganz deutlich, als ich es begreifen wollte, war es mir viel zu schwer. Ich kann diese Dinge oft auch nicht begreifen. Aber das ist eben auch nicht der Punkt, sondern es gibt in diesem Psalm 73 eine Wendung, Und das sind diese Verse 16 oder der Vers 17. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes hinein, das heißt, bis ich die Nähe Gottes suchte. Das war die Wendung. Und dann kommt da eine Anmerkung im Blick auf Ungläubige, auf die Gottlosen. Und das ist jetzt hochinteressant, das hilft uns auch in diesem Gedankengang und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie, die Gottlosen, auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wenn man das so liest und denkt, man erstmal, das klingt aber ein bisschen nach bösartiger Schadenfreude, diese Verse, die jetzt folgen. In dem Sinn, so, jetzt geht es mir, Asaf, zwar schlecht, aber Ätschibätsch, euch Gottlosen geht's bald auch schlecht. Ihr werdet auch noch auf die Nase fallen. Und dann freuen wir uns alle, dass es euch mal schlecht geht. Schadenfreude, ausgleichende Gerechtigkeit. Ihr findet auch noch ein böses Ende. Aber ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist. Ich glaube, dass der Blick auf das Ende hin, ein viel, viel tieferer Blick ist, dass es nämlich darum geht, wirklich wieder durchzublicken bis auf das Ende der ganzen Geschichte, bis auf das Ende der Angelegenheit oder des Weges Gottes mit ihm. Das ist eine Weitung der Perspektive von diesen Problemen und Schwierigkeiten und Fragen, die jetzt vor mir auf dem Tisch liegen, darüber hinaus zu gucken und zu sehen, wie passt das in meine ganze Lebensgeschichte hinein. So wie man ein Buch übrigens auch erst versteht, wenn man die letzte Seite mal gelesen hat und dann plötzlich merkt, ach, deswegen war manches vorher so oder so. Das hat mir sehr geholfen bei einem Buch, was ich in den Ferien gelesen habe. Ich habe erst die letzte Seite gelesen und dann bin ich mit Mordsspannung an dieses Buch gegangen, Der Untergang der Gustloff, also ein tragisches Schicksal wie Titanic. Also wenn man am Ende erstmal liest, dann versteht man manchmal das und der Blick weitet sich. Und Gott zeigt jetzt diesem Menschen, diesem Asaf, wo der Weg hingeht und plötzlich rücken dann manche Dinge von den Problemen weg bis auf die Perspektive. Und er kann es allmählich verstehen. Er kriegt dann Gottes Sicht der Dinge. Manchmal ist es ja auch so für uns, man steht vor den Problemen wie vor einer Wand. Man könnte das auch hier demonstrieren. Wenn ich mich jetzt her vor diese Wand stelle und schaue nur auf die Wand, ich sehe quasi nur die Probleme und ich kann denken, also wie komme ich da raus? Gibt es denn nur diese Wand? Gibt es denn nur meine Probleme? Ja, und manchmal denkt man, wenn man ganz nah an den Problemen ist, mein ganzes Leben besteht nur aus Problemen. Wenn man dann mal den Kopf wendet, sieht man, in diesem Raum gibt es ja Ausgänge und Durchgänge und klare Fenster. Man kann durchsehen, der Blick weitet sich, man sieht die Bäume. Und man sieht also nicht nur die Wand, nicht nur die Probleme, die ich nicht gelöst habe. Man sieht plötzlich mehr. Aber die Wand bleibt ja trotzdem Wand. Die Probleme sind immer noch da. Aber man sieht mehr und mehr. Und es entsteht einen Weitblick. Das ist die große Perspektive, die Gott im Leben geben möchte. Wenn wir die Perspektive weiten, das heißt, wenn wir Distanz bekommen zu unseren Problemen, wenn wir Distanz bekommen zu unseren Problemen und die Perspektive weiten, dann sehen wir, dass es da noch mehr gibt. Wenn man sich davon distanzieren kann, dann kann man erkennen, dass da doch gute Spuren Gottes in meinem Leben zu sehen sind. Und das hat er auch hier erlebt. Ein ganz anderes Beispiel aus meiner Familie. Jahrzehnte zurück, Kinder waren klein, wir haben ein Puzzle gemacht, ich weiß nicht mehr, ob 4.000 oder 5.000, wir haben den Frankfurter Römer gepuzzelt, die Altstadt dort, meine Frau ist aus Frankfurt und das war sehr, sehr spannend und wir haben tausende von Teilen vor uns gehabt, eine Holzplatte, die ich besorgt habe und immer wenn mal jemand eine Stunde Zeit hat, hat er wieder was dazu gefügt, aber was ich eigentlich sagen will, in dem gesamten Puzzle gab es sicherlich 100 Teile oder noch mehr, die nur schwarz waren. Und diese, die nur schwarz waren, die haben auch einen Platz in dem gesamten Bild. Gut, dass man ja auf das Bild, auf dem Deckel dann immer wieder hinspicken kann und sehen kann, aha, so schön sieht das. Und wenn man die Schwarzen hat, merkt man immer mehr, das gehört auch zum gesamten Bild. Und manchmal ist das auch so, dass es uns im Nachhinein dann aufgeht, von dem, was wir nicht verstehen. Warum ist so viel Schwarzes hier? Ist es denn so schwarz in Frankfurt? Natürlich, es gibt dunkle Bäume und Gebäude und Türme. Man freut sich dann, wenn man den Übergang findet zu einem blauen Himmel und zur Sonne. Ja, manchmal bleiben die Dinge in unserem Leben unsinnig, undurchsichtig, dunkel, unfair und schlecht. Aber diese Dinge helfen mit, das gesamte Bild zusammen zu entstehen zu lassen. Das Bild, was Gott mit unserem Leben vorhat. Denn die ganz große Story Gottes, die ist noch nicht zu Ende. Das gehört zu unserem Bild, die dunklen Stellen, die schlechten Sachen, die unsinnigen, weil die Story Gottes noch nicht zu Ende ist. Das war auch bei Hiob so. Seine Freunde konnten ihm zwar immer gute Antworten geben und er hat gesagt, ich will die aber nicht hören, ich will nämlich etwas weiterblicken. Ich möchte nicht einfache Erklärungen, sondern ich will wissen, wo das Ganze hinführt. Und dann kommt Hiob an einen Moment, an diesem Punkt, dass er auch diesen prophetischen Durchblick bekommt. Ich glaube, er hat das wirklich erlebt, was wir in Hiob Kapitel 19, Vers 25 haben, wo er sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben und ist meiner Haut so zerschlagen, Luther schreibt, so zerfetzt und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Das heißt, ich werde Gott sehen. Danach sehnt sich mein Herz. Und das ist der Weitblick, der auch im Psalm 73 zu sehen ist, den auch Hiob erleben durfte. Nicht, dass man plötzlich eben alles versteht und erklären kann, sondern dass man weiterblickt als die Schwierigkeiten, in denen man steckt. Und am Ende ist dann nicht nur eine Beantwortung der Fragen, sondern am Ende ist ein jemand. Und das ist Gott. Am Ende ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Und das ist auch die überraschende Antwort des Neuen Testamentes, dass die Story Gottes mit dieser Welt, hat er uns ja schon verraten, aber es ist eben noch nicht zu Ende. Das ist eben auch wie für uns Christen, wir leben ja mitten in dieser Zeit, aber wir kennen auch schon die letzte Seite der Story Gottes mit unserem Leben. Es geht immer weiter und am Ende wartet Gott auf uns. Ich will jetzt nicht einfach lapidar auf den Himmel vertrösten, obwohl das ja der Höhepunkt unseres Glaubens ist, aber das Ende der Story Gottes kann auch hier immer wieder entstehen mit einem Weitblick und dann mit diesem Ausblick, wie wir am Schluss gleich dann hören werden, mit Hiob zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass ich gehalten bin und getragen werde und deshalb lebe ich Jesus bezogen, auf Christus bezogen und ich schaue auf ihn, ich schaue auf meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Es ist Jesus, der mich bewirtet, Tag für Tag. Und ich finde nicht unbedingt Erklärungen für schmutzige Dinge in meinem Leben, sondern ich finde ihn, der zu mir steht und die weiter mit mir seine Geschichte vorantreiben will. Hier in dem beschaulichen Kandern oder China, wo immer wir herkommen, seine Geschichte mit mir geht weiter. Und darauf folgt der Ausblick. Das ist der dritte Gedanke. Der Blick auf das ganze Bild hat die Perspektive von Asaf verändert. Aber doch nochmals eine kurze Einsicht von Asaf, Vers 22, finde ich auch so toll, so lustig. Ich war töricht und ohne Verstand, betet er. Ich war wie eine dumme Kuh oder ich war wie ein blöder Ochse. Es steht alles in der Bibel, ich war wie ein dummes Vieh. Aber er meint damit, ich war eigentlich ein blöder Ochse gewesen. Warum? Ich war kurzsichtig gewesen. Warum? Weil ich sozusagen die schwierigen Dinge überbewertete, sie nicht aus Gottes Perspektive gesehen habe. Ich habe aus den schwierigen Dingen eine Geschichte aufgebauscht. Das darf man ja auch manchmal, aber man darf das alles klagen. Und er nennt sich wie ein dummer Ochse, weil er das nicht aus Gottes Blickwinkel gesehen hat, was mit ihm so geschehen ist. Tja, und wenn ich meinen Blick auf Jesus hefte, dann komme ich zu dieser Aussage, diese berühmten Verse, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du, der Heilige Jesus, du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ich weiß, wo ich hingehöre, selbst wenn alles verschmachtet. Ich bin bei dir zu Hause. Das ist mein Zuhause. Du bist es. Nicht meine Leiterfahrungen sind mein Zuhause, aber die gehören mit dazu in dieses Hause Gottes hinein. Und wir merken eines, dass nicht alle Fragen beantwortet worden sind, aber es ist hier etwas entstanden, nämlich ein Zutrauen, ein Vertrauen darauf, dass inmitten der Fragen jemand da ist, der mich an der Hand hält, der sich kümmert und dass ich in der Hand Gottes bestens aufgehoben bin, auch und gerade mit all meinen Fragen. Gott leitet mich einen guten Weg, selbst dann, wenn mir Leib und Seele verschmachten. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Es ist eine Aussage, wo man auch so in Seelsorgenbegegnungen vorsichtig sein sollte, dass man nicht so hinknallt, so musst du das jetzt so und so machen, und so, sondern auch dann, wenn es einem wirklich schlecht und schlecht geht, will ich mich an Gott festhalten. Das ist der Punkt hier, weil am Ende stehen nicht die Antworten auf Fragen, sondern am Ende entsteht eine Beziehung. Das ist wichtig. Worin ist die Beziehung zu sehen? In der Freude, das ist meine Freude. Im Glück, in der Zuversicht. Worum besteht die Zuversicht? Nicht daran, dass alles Leid plötzlich weg ist, nicht darin, dass man das Leid übersieht oder auf die Seite schiebt, sondern eine Freude darüber, dass Gott mittendrin ist und Halt gibt. Übrigens, der letzte Vers in Vers 28 hat auch noch was Interessantes. Er sagt ja einfach, ich verkündige all dein Tun. Das ist, nachdem klar wurde, dass Gott nahe zu sein mein Glück ist, steht ganz am Schluss, ich verkündige all dein Tun. Das ist ein Wort für Arbeit, für Gottes Arbeit und ein Wort dafür, dass ich zu arbeiten habe. Wir kennen das von unserem deutschen Wort, ich verkündige all dein Tun, maloche, maloche. Es müsste heißen, ich verkündige alles, was du, Gott, in meinem Leben malocht hast. Das gibt uns einen Rückblick darüber, dass dieser ganze Psalm ein ordentliches Stück Arbeit war. Das geht nicht einfach so, nicht immer so einfach. Gott macht Schnips und dann komme ich von der Verzweiflung zur Hoffnung. Halleluja, alles gut. Sondern das ist Arbeit, wo ich selber an mir arbeite, arbeiten lasse, entweder alleine mit Gott, gegebenenfalls in Seelsorge. Aber wenn es um mich persönlich geht, indem ich Gott selber meine Gedanken offen lege und Einblick gebe, indem ich auch versuche, diesen Weitblick zu gewinnen, das heißt, die Distanz von meinen Problemen aufbaue und Weitblick gewinne und dann auch einen Ausblick auf das gute Ende wage. Das ist Arbeit, das ist Kampf, eine Arbeit, die ich selber machen muss, um dann ganz am Ende zu sagen, ach, diese Arbeit war ja nicht nur meine Arbeit, es war Gottes Arbeit oder es war auch meine Arbeit mit Gott zusammen. Ich verkündige all dein Tun, ich gebe Gott die Ehre, dass ich das alles so durchstehen konnte, durchklagen konnte mit ihm und am Schluss ehre ich ihn und verkündige all das, was er in mir bewirkt hat. Und ich möchte uns einladen, diese Schritte zu gehen, Gott Einblick zu geben, Gott um Weitblick zu binden und dann zu diesem Ausblick zu gelangen. Und den Ausblick finden wir in unserer Jahreslosung. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das hat er erlebt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Vielleicht stehst du in ähnlichen oder anderen Schwierigkeiten, wo du Fragen hast und du jemanden suchst, der mit dir betet und vielleicht konkret für eine Sache auch betet und beisteht. Auch dann gilt die Einladung. Komm einfach, such jemand. Dieser jemand nimmt gern Zeit für dich und sag ihm persönliche Anliegen und bete mit ihm. Wir haben noch die letzte Folie. Wir sind hier am Ende der Predigt und ich habe einfach gebeten, lassen wir diese Folie noch stehen, wenn jemand das in der Familie mit den Kindern, mit der Frau diskutieren möchte, kann er die Fragen notieren, noch mitnehmen für Hauskreis, für Familie, wo man den Psalm 73 reflektieren kann anhand dieser Fragen. Was habe ich schon alles erlebt? Welche Krise habe ich erlebt, die am Ende gut waren? Und damit wünsche ich euch Gottes Segen und ein gutes Verarbeiten dieser Worte Gottes, dieser Predigt. Gott segne euch den Sonntag und die neue Woche. Amen.